sound. People say a man is made out of mud.
Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe.
Another day older and deeper in debt.
Staffel 2. Männlichkeit und männliche Perspektiven.
I owe my soul to the company store.
Ja, gut. Teilweise werden die Frauen jetzt sogar bevorzugt. Also das Gleichgewicht hat sich schon in Richtung Frau verschoben mittlerweile. Früher war es andersrum.
Wünschst du dir die Zeiten zurück?
Nein, aber das möchte sich die Waage halten.
Hm. Wieso würdest du sagen, dass es sich gleich in Richtung Frau verschoben hat? Also ungleich? Also würdest du sagen, es ist ungleich?
Ja.
Dem Mann gegenüber, wie kommst du dazu?
Nein, dem Mann gegenüber nicht. Aber hast du die Scheidungsquote heutzutage? Ich weiß es nicht, das ist alles irgendwie, jede Frau, wenn ich diese Frauenrechtlerinnen sehe irgendwo, dann stehen mir manchmal die Haare zu Berge. Wie Emma und Konsorten. Diese
Schwarze.
Ja.
Was stört dich?
Ach, weiß ich nicht, die ist mir ein bisschen zu krass. Ist mir einfach ein bisschen zu krass und radikal irgendwie. Die versucht ja alles für die Frau durchzusetzen. Da bleibt ja gar nichts mehr für den Mann über, wenn es da der ging.
Kannst du mir irgendein Beispiel nennen?
Ich kann nicht. Ja, jetzt aus dem Stegreif nicht. Das ist aus dem Stegreif nicht.
Aha. Damit ein herzlich willkommen zur vorletzten Folge unseres Podcasts Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke, genauer gesagt der zweiten Staffel des Podcasts, in welcher wir uns mit Männlichkeit und männlichen Perspektiven auseinandersetzen. Ich bin Eva und ich sitze wie immer hier mit Lotte.
Und wie schon ein bisschen im Eingangszitat angeklungen ist, in der heutigen Folge wollen wir uns so ein bisschen als thematischen Abschluss mit Patriarchat und Gesellschaftssystemen auseinandersetzen. Wir fangen jetzt erstmal damit an, einen Blick auf die Sehnsüchte unserer Interviewten zu werfen, um von da aus weiterzugehen. Es soll dann vor allem um Feminismus und Gleichberechtigung im Kapitalismus gehen, auch im Vergleich zu sozialistischen Staaten. Und abschließend soll es um Emanzipationsprozesse gehen.
Also wir haben einiges vor. Ich würde sagen, lass uns mal starten mit dem, was die Interviewten so über ihre Sehnsüchte erzählt haben.
Ja, vielleicht ganz kurz. Eigentlich wollten wir auch über die Ängste der Interviewten sprechen. Aber wie auch schon in der letzten Staffel hat sich gezeigt, dass es ganz oft miteinander zusammenhängt. Also so die Ängste sind häufig vor allem die Kehrseite der Sehnsüchte. Deswegen beschränken wir uns jetzt auf Auszüge der Wünsche.
Ja, und so unterschiedlich das teilweise auch aussieht, natürlich geht es den meisten darum, ein gutes, das heißt in diesem Fall glückliches Leben zu führen.
Was sind deine Sehnsüchte?
Gesund bleiben. Nee, gesund werden.
Irgendwie so beachtet und anerkannt sein, würde ich sagen. Irgendwie für Sachen, die man macht. Im Sinne von, ich finde Content trifft das eigentlich ganz gut. Also schon, weiß nicht, irgendwelche Kunstsachen oder irgendwelchen Aktivismus oder so irgendwie wissenschaftliche, politische Bücher schreiben. So das fände ich mega cool, irgendwie sowas auch zu machen und dafür so bekannt zu sein und dass Leute auch den Namen kennen von einem oder man dann auch wiederum andere interessante Leute kennt.
Meine Sehnsüchte. Langes, glückliches Leben. Nein, ich weiß nicht. Eigentlich fühle ich ein echt für mich ausgeglichenes, glückliches Leben. Eigentlich habe ich jetzt keinen großen Wunsch, außer weiterhin glücklich zu sein und ein gesundes Kind zu bekommen. Vielleicht sogar zwei, wenn meine Freundin es zulässt. Sie möchte nur eins. Und dann ein cooler Papa zu sein, ne? Ein entspannter Papa. Klingt irgendwie, ja. Wie gesagt, ich habe mir alle meine Träume bisher immer gleich erfüllt. Und wenn es sie mein Stiefel waren, die ich mir auf dem Klo gewünscht habe, oder eine Wohnung irgendwo zu bauen.
Meine Sehnsucht ist Nähe, und zwar körperliche Nähe, wenn ich die natürlich gerade habe, weil es irgendwie schöne Zufälle gab, dann ist es total gut und diese Sehnsucht ist erstmal befriedigt. Aber dennoch ist es eine Sehnsucht, die auch immer wieder dauerhaft zu wissen, dass die da sein kann. Und eine große andere Sehnsucht ist einfach so eine gewisse Form von Verbindlichkeit. und auch von so einer Neugier, einem Interesse aneinander. Also ich kann zum Beispiel mit Affären immer dann überhaupt nicht gut leben, wenn es da nicht so ein Interesse aneinander gibt. Also wenn ich mich nur zum Rumvögeln treffe, dann werde ich mir in den meisten Fällen nach dem zweiten, dritten Mal überlegen, lohnt sich das, ist es das wert, weil ohne die Beziehungsarbeit oder ohne dieses Interesse und Kennenlernen und Neugier wird ja auch der Sex nicht besser.
Naja, zueinander zu passen und irgendwie sich wirklich zu verstehen, wenn man sich unterhält miteinander. Also verstehen kann ja bedeuten, irgendwie sich mögen, aber auch so checken wirklich, was die andere Person meint und das vielleicht sogar noch irgendwie dann weiter zu dingsen und sich so gegenseitig so zu inspirieren mit den Gedanken, sich aufeinander verlassen können, irgendwie füreinander da sein, irgendwie nachts anrufen können und da hinkommen können, theoretisch oder sowas. So Sexualität, keine unwichtige Sache, so irgendwie da eine Bedürfnisbefriedigung und
einfach gesund zu bleiben, mein Arbeitsleben so abzuschließen und die Freizeit, die mir dann bleibt, wenn ich das mal habe, das abgeschlossene Arbeitsleben, noch schön nutzen zu können mit den vielfältigsten Aktivitäten, die ich da so gerne machen möchte. Sonst, wie gesagt, fühle ich mich relativ, also ich fühle mich wohl so in dem, was ich jetzt tue, mache, wie die ganze Geschichte läuft. Ich klage nicht, ich finde vieles nicht in Ordnung, okay, aber ich klage nicht und werde auch nicht sagen, dass es mir jetzt irgendwie in irgendeiner Hinsicht schlecht geht. Ich bin zufrieden. Man kann sagen, ich bin zufrieden mit meinem Leben.
Also einfach, dass ich auf die Straße gehe und keine Gewalt sehe. So. Also ich sehe halt jeden Tag überall Gewalt und das fuckt mich ab und das tut mir nicht gut und das macht mir schlechte Laune und das ist, tut mir weh. So, das will ich, dass das irgendwie aufhört und meine Sehnsucht wäre, dass ich das nicht mehr miterleben muss und mein Wunsch ist, vielleicht kann man es so sagen, ein bisschen praktischer irgendwie, meinen Teil, meine Privilegien dafür zu nutzen, daran was zu ändern und auf dem Weg dorthin irgendwie Erfolg zu haben. Das wäre mein Wunsch. Ohne anderen im Weg zu stehen oder andere dabei über den Mund zu fahren oder die zu belehren oder sowas, was für privilegierte Personen immer sehr schnell geht, dass man dann irgendwie alles besser weiß.
Für uns gesprochen, ich habe ja schon erwähnt, wir sind gerade dabei, das Haus zu bauen, dass es fertig wird, dass es uns gefällt, wenn es fertig ist, dass ich mit meinem Mann da einziehe und dass wir da ganz, ganz lange drin wohnen und uns lange lieb haben und die Zukunft toll wird.
Also auf jeden Fall Familie, eigene Familie. Ja, ansonsten habe ich auf jeden Fall Sehnsucht nach so einem Netz von Freunden. Also ich habe das tatsächlich geschafft, in den 2 Jahren Alkoholismus mein aktives, also wirklich, als ich in die Klinik bin, habe ich ganz ehrlich geantwortet, also dass mein aktives soziales Netz aus 4 Personen bestand und das waren, 2 davon waren meine Eltern und die anderen 2 waren meine Band. Das führt uns auch gleich zur dritten Sehnsucht, nur zur Band. Die hat das geschafft tatsächlich, dass ich manchmal nicht gesoffen habe. An Tagen, an denen Bandprobe war, bin ich auch am späten Abend nüchtern dort angetanzt. Das hat tatsächlich relativ gut funktioniert. Und ja, das ist auch, glaube ich, so die dritte Sehnsucht, irgendwie ein Leben voll Kunst zu führen. Also Texte schreiben und Musik machen im Wesentlichen.
Glücklich zu sein.
Ja, das mit dem Glücklichsein stand natürlich auch in der ersten Staffel im Vordergrund. Aber ist dir aufgefallen, wenn wir uns das mal so im Vergleich zu dem anschauen, was die Frauen in der ersten Staffel auf die Frage nach Sehnsüchten geantwortet haben, dass bei den Männern das doch vielleicht noch mal so ein bisschen mehr egozentriert ist?
Ja, wo du so sagst, ich meine, klar, es ging schon auch viel um Einsamkeit, wo es dann doch auch um die andere Person geht, aber es stimmt, ich fand es auch recht erstaunlich, wie sehr die Gesundheit im Vordergrund steht, also vor allem die eigene, was bei den Frauen ein bisschen anders war und irgendwie auch so eine Art der Selbstverwirklichung, die schon auch bei den Männern mehr an Erfolg geknüpft ist.
Mhm. Ja, stimmt. Und das hatten wir auch schon mehrmals thematisiert, dass Selbstverwirklichung bei Frauen oft auch in diesem Beziehungsknüpfen und Familiending, Kinder bekommen, Also, dass es schon auch häufig Teil davon ist. Genau, also hier liegt schon auch ein Hauptaugenmerk auf so Beziehungen, dass man nicht einsam ist, auch den Lebensabend nicht alleine verbringt, dass die Beziehungen, die man führt, irgendwie erfüllend sind und dass man auch Zeit dafür hat.
Ja, wobei der Zeitfaktor, der dem entgegenspricht, bei den Männern ja ganz klar die Lohnarbeit zu sein scheint. Und es ist ja schon auch so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt hier gewesen. Und wieder bei den Frauen der ersten Staffel war das gar nicht so ausschlaggebend.
Ja, weil die halt die Sorgearbeiten auch so krass auf dem Schirm hatten. Also Freizeit von Lohnarbeit war für die gar nicht gleichbedeutend mit so wirklich arbeitsfreier Zeit zur Selbstverwirklichung oder so.
Ja, das fand ich auch krass, das nochmal so herauszuhören. Ja, aber so oder so, Arbeit versus freie Zeit, das scheint irgendwie das Ding zu sein und dass die Menschen eben fürchten, nicht genug Zeit zu haben. Und das, obwohl, wenn man sich das anguckt, wenn es so viel um Lohnarbeit geht, wir ja eigentlich gesellschaftlich gesehen immer mehr mit weniger Aufwand produzieren können. Und trotzdem wird es irgendwie nicht wirklich weniger, was die Menschen an Arbeitszeit aufbringen. Und ja, damit sind wir dann voll beim Thema Kapitalismus.
Ja, kommt man nicht dran vorbei. Aha. Aber genau, was hindert uns denn eigentlich daran, so zu leben, also weniger zu arbeiten und mehr Zeit für andere Dinge aufzubringen, die uns wichtig sind?
So, da ist der Kapitalismus so für Verantwortlichen, so auch ein anderes Wirtschaftssystem könnte sowas verursachen, aber das hat auch erstmal der Kapitalismus gemacht. Ja, und was soll der Scheiß mit diesem, keine Ahnung, das war ja auch so ein bisschen in diesem Angst, in dieser Angstvorstellung irgendwie, ja, den irgendwie den ganzen Tag nur Sachen machen, die man gar nicht machen will, irgendwie ist halt so für den Arsch und auch die auch niemand haben will, teilweise irgendwie Werbung oder irgendwelche sinnlosen Produkte und so, dafür so mega viel Arbeitszeit einfach mit irgendwas, mit dem man sich nicht identifiziert, draufgehen zu lassen.
Es ist sicherlich für viele ein Problem, die sehr materiell ausgerichtet sind, weil sich der Kapitalismus ja materiell oder auf materiellen Dingen oder mit materiellen Dingen darstellt und auch orientiert. Wer das so sieht, für den kann das sicherlich ein Problem darstellen, Problem werden, weil er weniger oder weil er im Vergleich zu seinem Konkurrenten weniger hat, weniger bekommt, seiner Meinung nach, und damit ein Problem kriegt. Wenn man aber zufrieden ist mit dem, was man hat und was einem umgibt, wird sich das Problem eigentlich so nicht darstellen.
Wobei ich gerade bei dem, was jetzt zuletzt gesagt wurde, schon auch sagen würde, dass das, naja, das schon auch ein bisschen vereinfacht. Also ich meine, die realen Gegebenheiten sind für viele Menschen einfach so beschissen, dass es nicht damit getan ist, sich einfach mit ein bisschen weniger zufrieden zu geben.
Ja, und auch so, man kann die persönliche Einstellung ja nicht von den materiellen und konkreten realen Gegebenheiten des Systems, in dem wir leben, trennen. Ja, und das steht auch alles in so einem Verhältnis zueinander. So eben auch Kapitalismus und Geschlechterverhältnis beziehungsweise Patriarchat.
Kapitalismus hat ja traditionell in der Entstehung darauf hingearbeitet, dass Humankapital reproduziert werden muss und die Reproduktionsleistung wurde eben entkapitalisiert hin zur Frau in die Familie und dann wurde festgestellt, der Mann muss ja dann aber für die Frau, für die Familie mitsorgen, also hat der Mann halt viel mehr verdient. Das war dieses klassische Rollenbild und ich glaube, dass der Kapitalismus ja bis heute darauf angewiesen ist, dass Humankapital reproduziert wird. Und die Gesellschaft ist da immer noch voll drin.
Ja, allerdings muss man sagen, dass es ja sehr unterschiedliche Auffassungen bei den Interviewten davon gibt, wie das momentan aussieht, also wie es um die Gleichberechtigung derzeit in Deutschland aussieht. Vielleicht können wir ja mal ganz kurz reinhören, wie die anderen Interviewten das sehen. Also einen Auszug haben wir schon ganz zu Beginn gehört, nämlich dass es langsam auch wirklich ein bisschen unfair gegenüber den Männern wird.
Ja, also auch das ist ein übliches Thema zwischen mir und meiner Mutter. Die ist, wie gesagt, Lehrerin und beobachtet in den letzten 20 Jahren einen krassen Rollback hin zu den Geschlechterentwürfen im Westen, so, aber so richtig so 50er, 60er Jahre mäßig. Darüber kann ich jetzt nicht viel sagen, weil ich habe nicht so viel Kontakt zu 16-, 17-jährigen Mädels, keine Ahnung. Aber was ich so beobachte oder was so, keine Ahnung, ich bin seit einem Jahr auf Instagram oder so und so die Filterblasen sind dann doch manchmal so, dass man irgendwas mitkriegt, was so junge Leute so teilen und so. Und ja, das läuft auf übelst eklige, traditionelle Geschlechterrollen hinaus, was ich abgefuckt finde. Auch so die ganze neue Popkultur oder Rap, der in die Richtung geht, ist halt übelst krass sexistisch. Ansonsten, tja, ist manchmal so ein bisschen die Debatte, dass die Elternteilzeit und sowas, dass da die Geschlechterrollen ein bisschen aufgebrochen werden, weil jetzt auch Männer irgendwie bei einem Neugeborenen dann zu Hause bleiben können und so, und dass das krass genommen wird. Aber ich glaube, das ist eine ziemliche Oberschichtsgeschichte erstens, und zweitens, wenn es hart auf hart kommt, wird gnadenlos die Frau wieder ökonomisch diskriminiert und in ihre Reproduktionsfunktion zurückgedrängt.
Ich kann jetzt ja von mir ausgehen, ich bin ja nur schon ein paar Jährchen älter. Also wenn ich so denke, meine Mutter, die war schon noch Vatern ganz ziemlich untertan, sag ich mal. Also was Vater gesagt hat, musste Mutter machen, so nach dem, ne? Das lässt sich doch heute kaum noch eine Frau. Also gibt es sicherlich auch noch so eine Mauerblümchen, die dann, ach ja, meine Kinder macht, ja. Aber das, denke ich mal, ist jetzt schon mehr die Ausnahme. Die Frauen sind doch selbstbestimmender, treten doch ganz anders auf und sagen ihre Meinung und, ja. Aber, und das sehen wir ja heute auch im öffentlichen Leben, auch gerade bei den Politikern und, das ja auch, da sind die Frauen auch noch viel zu wenig vertreten in bestimmten Positionen, ja. Da ist immer noch der Mann derjenige, welcher.
Wir leben halt ziemlich privilegiert und sicher in Deutschland und in Europa, so global betrachtet. Da im Vergleich global kann man das vielleicht sagen, aber ich glaube, den Rollback kann es immer wieder geben. So, guck dir Rechtspopulismus und faschistische Idioten an und sexistische Kackscheiße, die tagtäglich passiert. Femizide, die es tagtäglich gibt.
Wie das in der Bundesrepublik noch teilweise war, in den 70er Jahren, da hatten die Frauen nichts zu sagen. Ja? Der Mann konnte über die bestimmen. So was kenne ich überhaupt nicht. So was kenne ich nicht. Und das finde ich auch heute eigentlich noch ein bisschen schade, dass man das jetzt versucht auszugleichen, indem man da Gesetze erlässt mit so und so vielen Frauen müssen, würde ich sagen, in Regierung stellen oder in Betriebe führen und so weiter und so fort. Da sollten so und so viele Frauen, ich finde, man muss das alles nicht vorschreiben. Man versucht es jetzt zu ändern, den Gedanken davon wegzubringen, aber eigentlich ist das gar nicht nötig. Eigentlich sind die Frauen stark genug, das zu schaffen, finde ich. Und wenn eine Frau das möchte, schafft die das auch.
Also, wenn wir das nochmal zusammenfassen, wir haben, wie im Eingangszitat, die Position, dass sich wirklich was verändert und dass es sogar zu viel sei, weil das ungleich zu Ungunsten der Männer wäre. Und die Personen, die sagen, ja, es gibt schon Veränderungen und Verbesserungen, gerade hinsichtlich Bezahlung und so, aber eigentlich passiert kaum was, beziehungsweise sind die Verhältnisse noch stabil patriarchal.
Ja, und das finde ich auch insofern ganz spannend, als dass man vielleicht ja auch so zwei Tendenzen beschreiben kann. Mhm. Also von so zwei Extremen, die es so auch im Mainstream gibt. So einerseits so voll die Konservativen, die, ja, zurück zum ganz traditionellen wollen, Familienbilder, was auch immer betreffend, so aus Angst, dass ihnen was weggenommen werden könnte, dass sie ihre Sicherheit oder ihre Privilegien, vor allem ihre Macht verlieren, was ja schon eher eine beunruhigende Entwicklung ist.
Ja, voll. Auch dieses Ding mit den Quoten und Frauen schaffen das allein und so weiter zeugt ja auch davon. Also zum einen zeigt sich darin so dieses kapitalistische Bild von Ellenbogengesellschaft und sich selbst irgendwie beweisen müssen. Aber ich finde, man sieht darin auch so voll diesen fehlenden Willen, irgendwie selbst aktiv und politisch an den Gegebenheiten was zu verändern. Also das müssen die Leute dann schon alleine schaffen und alles, was irgendwie kollektiv ginge, wird auf die individuelle Ebene geschoben. Und dann wird das Ganze auch noch so als, so als Beweisprobe oder als Kompliment getarnt, so von wegen, kommt Frauen, ihr seid doch stark, ihr schafft das schon. Und ich glaube, das ist halt eigentlich schon wieder die Angst, irgendwie was weggenommen zu bekommen. Also anstatt, dass man sich einfach gemeinsam um eine bessere Gesellschaft bemüht.
Aber das ist ja auch nicht die einzige gesellschaftliche Entwicklung. Man kann schon sagen, dass es sowas wie ein Feminismus-Hype gerade in der Popkultur und in der jüngeren Generation auch gibt, der ja aber auch von vielen Seiten kritisiert wird. Und diese Kritik ist auch ganz spannend, weil sie die alte Frage aufmacht, ob man Zustände, beschissene Zustände innerhalb des kapitalistischen Systems ändern kann.
Ja, voll, den Vorwurf hört man ja schon auch häufiger. Also gerade jetzt auch, wenn man so an die vielen Modehäuser oder die Musikindustrie denkt, die Feminismus so zu einer Art Label machen, mit dem sich einfach schon auch viel Geld verdienen lässt. Dieser Vorwurf, dass da irgendwie eine Kommerzialisierung von Feminismus stattfindet und dann damit das Ganze quasi ausgehöhlt und inhaltsleer wird und die Ziele des Feminismus eigentlich nur in den Kapitalismus integriert würden und der dadurch dann nochmal stärker werden würde, ohne dass sich dadurch wirklich jemals was ändern kann.
Aber andererseits, wenn Feministin oder Feminist sein eine angesagte, coole Sache ist, dann passiert da ja kulturell und gesellschaftlich auf jeden Fall auch was. Also Dinge werden sagbarer, beziehungsweise andere Dinge sind einfach nicht mehr sagbar oder auch machbar. Was sich vielleicht auch schon in so Debatten wie beispielsweise der MeToo-Debatte gezeigt hat, ja, das verändert ja schon auch reale Lebensbedingungen von Menschen, beziehungsweise Leute fangen halt an, sich mit dem Thema zu beschäftigen und politisieren sich vielleicht auch weiter. Und das ist ja auf jeden Fall sehr wichtig, auch für so einen Bewegungsgedanken. Also der muss ja auf gesellschaftliche Resonanz stoßen.
Ja, absolut. Und also und nichtsdestotrotz muss man natürlich kritisch hinschauen, was unter dem Namen Feminismus passiert und ob das einfach nur dazu dient, irgendwie richtig viel Kohle zu machen. Aber genau, Kritik und genaues Hinschauen und Weiterarbeiten sollte ja sowieso immer das A und O sein.
Also ich finde, wir sollten auch richtig viel Kohle mit unserem Feminismus machen.
Ja, das stimmt schon auch, ja.
Ja, aber wenn wir nochmal zurückgehen, ein Argument, das man auch häufig hört, ist, dass der Kapitalismus mehr für die Gleichberechtigung von Frauen tut, weil er es ihnen eben ermöglicht, am Arbeitsmarkt teilzuhaben und damit Geld zu verdienen und irgendwie selbstständig bzw. unabhängig auch vom Mann zu sein. Und das war ja auch was, was in den Interviews vorkam. Wenn Gleichberechtigung, dann oft so hinsichtlich des Arbeitsmarkts.
Was ja aber letztlich auch nichts anderes heißt, als dass einfach das Alleinernährermodell am Ende ist und Frauen nun auch arbeiten und oft doppelt belastet sind.
Selbst in Beziehungen, da gab es mal eine ganz spannende Studie auch von Cornelia Koppitsch und Sarah Speck, die Paare im Interview hatten, wo die Frau die Alleinernährerin war. Und da kam ganz oft raus, dass sie eben selbst in einer Kernfamilie oder als Paar, wie auch immer, dann, wenn sie die Alleinernährerin war oder wenn sie die Familienernährerin war,
trotzdem
ganz
noch
oft,
die Depotarbeit macht.
Genau, ja. Trotzdem noch die Sorgearbeiten zu Hause weiterhin gemacht hat. Das heißt, da stellt sich schon die Frage, wie fortschrittlich, an welcher Stelle ist das halt wirklich?
Ja, und es ist ja aber auch eine Erzählung, so dieses Arbeiten sorgt für mehr Gleichberechtigung, die ganz, ganz häufig bei so DDR-Frauen stattfindet.
Also meine Mutter hat mir halt schon sehr stark die Rolle der Frau in der Gesellschaft geprägt. Also sie hat für mich geprägt, was für mich eine Frau in der Gesellschaft ist. Aber wir sind uns zum Beispiel krass uneinig darüber, über die politische Frage von Emanzipation der Frau. Also da ist meine Mutter halt viel mehr so auf so einem Trip. Mir wurde es doch auch nicht einfach gemacht und die sollen mal alle nicht so rumheulen. Ja, das Leben ist hart, bla, aber da muss man sich halt durchbeißen und Doppelbelastung und bla bla bla, das ist bei uns DDR-Frauen vollkommen normal gewesen und es war trotzdem ein wunderschönes Leben und Kinder sind keine Belastung, sondern es ist eine Freude, natürlich ist es Riesenarbeit, aber es ist wunderschöne Arbeit, bla bla bla, so, also sie setzt da so ihre Erfahrungen, ihre Maßstäbe dann für alle und da bin ich dann halt sehr andere Meinung, weil ich mir denke, ja okay, aber es ist halt nicht alles so wie bei ihr oder es ist bei anderen Frauen und ihrer Erfahrung von Mutterschaft halt anders und wie kann man denen trotzdem die Last nehmen, ne? Aber das sieht sie halt einfach so. Also sie ist auch nicht die Einzige, alle ihre besten Freundinnen damals, ich meine, ich bin ja nur zwischen Frauen aufgewachsen, die alle so waren, die alle ihre Beziehungen in den Sand gesetzt haben, alle ihre Kinder alleine aufgezogen haben, alle Vollzeit erwerbstätig waren, alle, meine Mutter war die Einzige, die ein einziges oder die nur ein Kind hatte. Wir sind alle so aufgewachsen und es waren alles Frauen quasi, die dann auch noch abends weggegangen sind. Also die haben dann halt, ich weiß nicht, wie oft meine Mutter abends aus der Kneipe oder früher aus der Kneipe ist und mich dann aus dem Bett geholt hat, mir Frühstück gemacht hat, mich in die Schule gebracht hat und dann auf Arbeit gefahren ist. Also jetzt nicht besoffen oder so, aber einfach, ne, so ohne Schlaf irgendwas, einfach.
Na, und das ist schon krass. Also diese Erzählungen kenne ich auch von anderen Frauen in der DDR. Und ich finde, auch darin zeigt sich so ein Ding, dass irgendwie da viel Angst zu sein scheint, benachteiligt werden zu können.
Ja, und dass vor diesem individuellen Gefühl, bloß nicht zu kurz zu kommen, alle kollektiven Bemühungen voll in den Hintergrund geraten. Aber bezogen auf Staatssozialismus à la DDR versus jetzt so Kapitalismus, wenn man das überhaupt so gegenüberstellen will, gehen die Ansichten ja auch dort schon wieder auseinander.
Uns wurde ja immer hier in DDR-Zeiten erzählt, der Kapitalist, der macht das ganze Leben kaputt oder der macht die Welt kaputt, wir brauchen den Sozialismus. Im Nachhinein hat sich das zum Teil ganz anders herausgestellt. Ich sehe, selbst wenn Kapitalisten, also ich sage mal so, da sind ja viele Großindustrielle bei und sowas, was die für ihre Belegschaften unternehmen und tun, da hat man nur gestaunt hier in der DDR, wie das eigentlich war. Das wurde uns nie so erzählt. Die haben gesagt, die werden ausgebeutet bis zum geht nicht mehr, die Menschheit, ja. Das war zum Teil nicht mehr so. Gerade in den 80er, 90er Jahre hier, die haben für ihre Leute gesorgt, ja, die, was bei uns nicht mal so doll war. Deswegen ist der Kapitalismus auch heutzutage nicht mehr so schlimm, wie er mal vor 100 Jahren war oder sowas. Zumindest hier wieder Mitteleuropa, sage ich mal, auf keinen Fall mehr so. Es gibt natürlich Gegenden, wo die Menschen immer noch ausgebeutet werden.
Und dieses in anderen Gegenden ist es schlimmer, das hört man ja auch oft. Ja, und das ist eigentlich ganz witzig, dass wir zwei Gesprächspartner unter den Interviewten hatten, die ja aus sogar postsozialistischen Staaten kommen. Und zwar eine Person aus Serbien beziehungsweise Ex-Jugoslawien und ein Mann aus Mosambik. Und die haben uns ja auch von ihren Erfahrungen erzählt. Weil wir aber nicht so viel Zeit haben und er bisher in den Folgen recht wenig zu Wort kam, hören wir jetzt mal ein bisschen länger bei dem rein, was der Mann aus Mosambik gesagt hat. Und an der Stelle auch nochmal als kleiner Hinweis, im Anschluss an die Staffel könnt ihr alle kompletten Interviews auch nochmal nachhören.
Und haben die euch auch was so darüber erzählt, dass in der DDR so ein sozialistisches Land ist? Und haben die was
ja,
dazu?
Ja, klar, das war sowieso vorher so.
Ja, klar.
Bruderstaat war so, Mosambik war auch so, gleiche Richtung, Sozialismus. Und der ist dann immer da klar, das ist alles auf eins.
Das ist
bezogen auf Sozialismus, Bruderschaft, Freundschaft.
Mal nochmal zurück nach Mosambik. Wie war deine Familie? Hattest du so Geschwister, Eltern? Wie war das bei dir? Kannst du über deine Familie erzählen?
Meine Mama, mein Papa. Also in Mosambik gibt es ein mehreres Frauensystem.
Dein Vater hatte mehrere Frauen.
Ja, genau.
Und hat dein Papa dich auch erzogen oder hat eigentlich deine Mama die meiste Arbeit so mit den Kindern gemacht?
Ja, das ist, in Afrika macht keine Arbeit mit den Kindern. Mache ich meine Mutter.
Nur die Mütter.
Die Eltern, die Väter, die haben keine Zeit für die Kinder ungefähr.
Die holen das Geld ran, oder was?
Die bringen das Geld rein, ja.
Und wenn du die Erziehung, also wie man zum Beispiel eher so einen Jungen oder ein Mädchen erzieht in Mosambik, vergleichst mit Deutschland, was ist unterschiedlich?
Das ist ein riesig großer Unterschied. Das ist... Achso, das ist... Erziehung in Afrika, in Deutschland kann man nicht vergleichen. Vielleicht jetzt. Ich meine, wo ich geboren bin, du weißt nicht mal, wann ich geboren bin, meine Eltern. Da haben einfach nur geschätzt. Also, dann in die Schule, wo ich in die Schule kam, dann so... Ich stehe auf, geguckt und sage, ja, du bist so sehr geboren, aber für dich gesagt, du bist keiner. Weil ich bin auch nicht mal in Krankenhaus geboren. Ich bin irgendwo im Feld irgendwo geboren und dann, das war's. Und das war, meine Eltern konnten auch nicht lesen und schreiben. Und so. Das habe ich und mein Bruder in die Schule so gegangen. Wir machen das selber, muss man alles selber durchkämpfen.
Wie war das dann für dich, hierher zu kommen? Und hier war das so anders, also so zwischen Mann und Frau? Und war das für dich...
Oh, das war für mich alles Neuland. Ich muss jetzt mal gucken, wie es läuft. Jetzt ist es nicht wie bei uns. Also bei uns Frauen, Essen kriegst du, weil die Frau bringt das Essen zum Mann. Aber er ist umgekehrt, du musst auch selber Essen auf deine Frau bringen.
Und würdest du sagen, dass das dieses Kindererziehen und Liebe geben und so weiter, ist das Arbeit oder ist...
das ist eine riesige Großarbeit, als in eine Firma zu gehen. Kindererziehen ist eine Großarbeit, als in eine Firma zu gehen. Also du gehst, hast eine Arbeit, du gehst zum Schrauben was, aber die Kinder brauchen viele Liebe. Du musst zeigen, was du musst erziehen, wie man lebt. Also das ist mehr Arbeit, als wirklich anders. Also ich kann so sagen, das ist... Ich mache auch Achtung von der Mutter, weil die Kinder, wenn du allein bist, zwei, drei Kinder. Das ist bis Kinder groß als 10.
Würdest du sagen, dass es bezahlt sein müsste eigentlich, Frau?
Mal was, ja.
Ja?
Ja. Das wäre wirklich, du musst, das ist Geld, weil so das ist doch die Zukunft von diesem Land. Deswegen waren die Erde dann nicht nur Deutschland, überall, ja, die ganze Welt. Die Kinder sind dann Zukunft des Landes. Weil die Mutter muss die Kinder ziehen, die Schule schicken, die Hausaufgaben machen. Wenn der Mann blöd ist, ist die Frau mit 3 Kindern alleine. Also das ist kein Spaß. Das ist ein harter Job, kann ich sagen.
Aber glaubst du, die Frauen können sich da auch emanzipieren?
Ja, die können. Es gibt welche, die emanzipieren sind. Aber dieses System ist immer noch bei den Frauen, bei den Männern immer noch da. Dass die Frau immer die Frau nicht lassen, dass der Mann Essen selber macht.
Es braucht viel Zeit.
Das ist, wird vielleicht nicht unsere Generation mehr, wenn wir nicht mehr da sind. Jetzt kommen eine Generation vielleicht, wie es auch nicht.
Ja, und es ist schon krass. Also man sieht da schon auch tatsächlich, was so eine Demokratisierung bewirken kann. Ich finde es nur immer wieder interessant, wie das Beispiel schlechterer Zustände nicht genutzt wird, um zu sagen, wir müssen insgesamt was tun, sondern um die eigenen Verhältnisse zu relativieren, so im Sinne von, ach naja, das passt dann hier ja alles. Und wie das schon auch dafür genutzt wird, zu sagen, dass beispielsweise Kapitalismus doch total gut sei.
Ja, ich würde auch sagen, auf der einen Seite klingt es so, als wären diese anderen Staaten gar kein Teil der ja eigentlich globalisierten und eben schon vor allem kapitalistischen Welt. So als wäre es irgendwie möglich, in diesen Zusammenhängen so sein ganz eigenes Süppchen zu kochen und ganz unabhängig von den anderen Staaten zu überwintern. Und wenn dem Kapitalismus da aufgeklärte Verhältnisse zugesprochen werden, lässt das ja voll außer Acht, dass es auch noch zivilgesellschaftliche und politische und ja, sonstige Player gibt, die die ganze Zeit dabei sind in diesem Kräfteverhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft und da mitmischen.
Der Kapitalismus wird das nicht lösen. Der Kapitalismus wird eher dafür sorgen, dass Frauen vielleicht wirklich viel mehr Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt mal erhalten können, weil Diversität sich ja langsam abzeichnet, eher förderlich ist für coole Unternehmensstrukturen oder auch basisdemokratische Unternehmensführung. Da bin ich durchaus optimistisch, aber ich traue dem Kapitalismus gar nicht so viel zu. Das müssen wir schon als politische Gesellschaft machen.
Ja, ich denke auch, es geht schnell darum, auch von der eigenen Verantwortung abzulenken. Emanzipation ist halt hart. Zwar mag am Ende mehr Freiheit und auch innerliche Größe stehen, aber der Weg dorthin bedeutet meistens auch Loslassen von geliebten Dingen, sich abwenden und sich behaupten und damit auch oft alleine dazustehen und zu sein. Und ja, das muss man erstmal aushalten und packen.
Und ich finde es ehrlich gesagt auch ganz bezeichnend, dass wir ja auch eine Person mit Alkoholabhängigkeit interviewt haben, bei der es so ganz viel um Einsamkeit ging und darum, sich irgendwie auch Verbündete zu wünschen. Und deswegen haben wir beschlossen, die Folge mit seinen Worten zur Emanzipation abzuschließen.
Also ich möchte mein Leben auf jeden Fall so gestalten, dass ich für eine möglichst freiheitliche und für eine möglichst solidarische Gesellschaft zuträglich wirke. Dass ich auf dem Wahlzettel meine Entscheidung treffe, dass ich aber natürlich nicht das beim Wählen belasse, dass ich Menschen selber, also im Endeffekt solidarisch und freiheitlich, das ist für mich das, was eigentlich Anarchismus bedeutet, dass ich versuche, Machtverhältnisse sichtbar zu machen mit anderen Menschen, auch einzugestehen, wenn ich Macht über Menschen habe und das zu minimieren, die Macht. Also ich glaube nicht, dass sie jemals komplett weg sein wird, aber zumindest, dass die Herrschaft zumindest möglichst gering ist. Und ja, dass also an allen Fronten, die sich sozusagen für Möglichkeiten gesellschaftlichen Kampfes auftun, ob das jetzt wirklich an jeder Stelle, wo ich mit irgendeinem einzelnen Menschen gerade rede, ist, oder ob das in egal welchem Job ich gerade bin, ich schaue, ob es da irgendeine Gewerkschaft für gibt, über die man da wieder sozusagen für die vielen Schwachen im Verhältnis zu den wenigen mächtigeren, in dem Fall meist reicheren, was machen kann. Dass ich ganz profan ein politisches Programm im Kopf habe, was ich für Gesetze für Deutschland besser fände.
Ja, let's fight together.
Ja, auf jeden Fall. Alle zusammen. Und das war's dann jetzt auch quasi.
Ja.
Also zumindest inhaltlich mit dieser Staffel. Ist schon auch ein bisschen krass. Trauer.
Aber ja. Eine Folge haben wir ja noch.
Genau, in der letzten Folge in 2 Wochen geht es so um Resümee. Wie ist die 2. Staffel gelaufen? Wie ist sie angekommen? Wir werden eure Kritiken positive wie negative Rückmeldungen einbinden. Es wird ein bisschen fazitmäßig was geben und natürlich auch Outtakes.
Juhu!
Genau. Die allerletzte Folge kommt also noch, und zwar in 2 Wochen. Und dann geht's auch für uns ab in die Sommerpause, bis wir im Herbst mit der neuen Staffel zum Thema Beziehungen starten. Und Beziehungen, by the way, haben ja auch durchaus sehr revolutionäres Potenzial.
Also es bleibt dabei.
Es ist die kleinste Zelle der Revolution. genau. Wer von euch noch Lust hat, sich von uns interviewen zu lassen, wir sind immer noch auf der Suche nach Leuten, die Beziehungen führen, die keine Beziehungen führen, die irgendwas zum Thema Beziehungen zu sagen haben.
Genau. Insofern meldet euch bei uns. Ihr habt immer noch auch jetzt am Ende der Staffel die Möglichkeit, für uns zu spenden. Ihr findet den Spenden-Button auf unserer Homepage revolte-jetzt.de.
Ding, 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 ding.
Und bis dahin, bleibt stabil. Wir freuen uns auf die letzte Folge mit euch und macht's gut.
Bis dann.
Some people say a man is made out of
mud. Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe. Staffel 2. Männlichkeit und männliche Perspektiven.
A mind that's weak to the company store.